Deutschlandfunk. Forschung aktuell.
In dem Hollywood-Film Interstellar fliegt der Held in ein schwarzes Loch. Nachdem sein Raumschiff den sogenannten Ereignishorizont passiert hat, den Point of No Return sozusagen, umfängt den Astronauten vollkommene Dunkelheit.
It's all black. It's all blackness.
Wie es wirklich aussieht in einem schwarzen Loch, das werden wir aufgrund der Gesetze der Physik wahrscheinlich nie erfahren. Aber ob ein schwarzes Loch von außen tatsächlich so aussieht wie in dem Kinofilm von 2014, darauf gibt es seit gut einer Stunde Antworten. Denn um kurz nach drei heute haben Wissenschaftler die allerersten Aufnahmen eines schwarzen Loches präsentiert. Und über diesen Meilenstein der Astronomie berichten wir jetzt ausführlich. Schön, dass Sie dabei sind. Mein Name ist Ralf Krauter. Dieser Durchbruch kam mit Ansage. Seit Wochen kursieren Gerüchte, wonach den Forschern des Projekts Event Horizon Telescope eine bahnbrechende Aufnahme eines schwarzen Loches gelungen sei. Heute nun zeigten die Forscher auf 6 zeitgleichen Pressekonferenzen rund um den Globus dieses Bild. Zum Beispiel in Brüssel, wo nach einleitenden Worten von EU-Forschungskommissar Carlos Moedas der Chefwissenschaftler ans Mikrofon trat. Professor Heino Falke, ein deutscher Radioastronom, der an der Radboud University in Nimwegen forscht.
You have probably seen many, many images of black holes before, but they were all simulations or animations. And this is so precious to all of us, because this one is finally real. What you're looking at actually looks like a ring of fire.
Es sieht aus wie ein Ring aus Feuer, sagte Heino Falke, und dieses Bild ist keine Simulation, es ist echt. In Brüssel vor Ort dabei war und ist unser Astronomie-Experte Dirk Lorenzen, Wissenschaftsjournalist und uns jetzt zugeschaltet. Herr Lorenzen, passte denn der offizielle Rahmen da in Brüssel zur Bedeutung dessen, was dann da verkündet wurde?
Es ist tatsächlich das erste Mal, dass man also hier ein supermassereiches schwarzes Loch abgebildet hat oder zumindest dort in diese Nähe gekommen ist, die Umgebung sich angesehen hat. Das ist schon wirklich natürlich etwas ganz, ganz Großes. Gleichzeitig war das Ganze ja eingebunden in so ein internationales Forschungsprojekt. Und dann weiß man natürlich auch, wie die amerikanischen Kollegen das sehr geschickt zu vermarkten wissen. Und ehe da der Eindruck entsteht, die US-Astronomen hätten schwarze Löcher erfunden, da hat man sicherlich in Europa mal zu Recht gesagt, da muss man dann auch sehr hart dagegenhauen. Aber natürlich war es auch sehr, sehr viel Show um die, aber zugegeben, sehr interessante Wissenschaft.
Heino Falke, den wir eben gehört haben, beschrieb, das Bild sieht aus wie ein Ring aus Feuer. Trifft es das aus Ihrer Sicht?
Es ist tatsächlich, ja, es sieht fast überraschend so aus, wie man es ein bisschen erwartet hatte. Also es ist so eine schwarze, runde Fläche, um die ist so ein Ring herum. Ja, es ist nicht überall Feuer. Der Ring ist nicht so gleichmäßig erhellt, aber im oberen Bereich ist er so ein bisschen dämmerig. Unten dann deutlich heller in der unteren Hälfte mit so ein paar hellen Knoten drin. Das Ganze erinnert mich so ein bisschen wie ein Ring, der so halb mit Diamanten irgendwie besetzt ist. Und das Ganze sieht man dann jetzt ja auf den Bildern in so Gelb- und Rottönen. Das sind natürlich Falschfarben. Also man hat damit Radiowellen hingeguckt. Das heißt, da gibt es gar keine Farben. Man hat das so ein bisschen eingefärbt. Aber tatsächlich, man sieht da so ein bisschen eben diesen Rand des schwarzen Lochs, wenn wir so wollen, oder die unmittelbare Umgebung leuchten. An sich klingt es ja mal ein bisschen paradox. Man will ein schwarzes Loch aufnehmen, aus dem ja per se nun kein Licht herauskommt. Aber die in der Umgebung, da gibt es eben relativ viel, was leuchtet. Das ist Materie, die in das schwarze Loch hineinfließt und dann dabei aufgeheizt wird und dann eben so leuchtet. Das hat man hier gesehen und davor eben gewissermaßen den Schatten, eben diesen runden schwarzen Klecks, das schwarze Loch.
Dieses schwarze Loch, über das wir sprechen, befindet sich in einer weit entfernten Galaxie namens M87. Ist das denn jetzt wirklich ein Meilenstein für die Astronomie? Eine Zäsur, dass man das wirklich ablichten konnte? Also eine Zäsur, von der Carlos Moedas, der Forschungskommissar, bei der Pressekonferenz gesprochen hatte?
Ja, also manche sagen, man würde die Astronomie jetzt einteilen in eben die Zeit vor der Präsentation dieses Bildes und die Zeit danach. Also da würde ich sagen, alles mal wieder ein bisschen den Ball flacher halten. Das ist hochinteressant, was man da sieht. Schwarze Löcher sind ja hoch faszinierende Objekte und in dieser Galaxie dort M87 sitzt dieses Monster mit über 6 Milliarden Sonnenmassen. Offensichtlich steuert es fast diese ganze Galaxie. Das ist hochinteressant, dass man da in die Nähe gucken kann. Aber ob das wirklich dann für die Wissenschaft jetzt so bedeutend ist, das muss man in den nächsten Jahren, Jahrzehnten weitergehen. Man ist ja heute nicht fertig, man hat nur so die ersten Ansätze gezeigt, was man da vielleicht schaffen kann. Und insofern kann man dann tatsächlich ein bisschen erwarten, dass das ein großer Schritt wird. Und natürlich für Carlos Moedas, für den Forschungskommissar, ist das sehr wichtig, denn er hat auch sehr betont, dass hier große europäische Forschungsgelder hineingeflossen sind, über 40 Millionen Euro. Und insofern hat er sich sehr gefreut, dass er hier mal beim Schwarzen Loch-Event mit Astronomen dabei sein kann. Offensichtlich, so sagt er auch, das ist eben eine sehr schöne, ist ein schöner Termin. Bei ihm sind nicht alle Termine so schön und aufregend wie heute.
Da passt ja vielleicht auch dazu, dass bald Europawahlen sind und dass man sich mit solchen Erfolgen schmücken kann und will. Vielen Dank, Dirk Lorenzen, live aus Brüssel. Wir sprechen uns gleich nochmal. Wollen jetzt aber zunächst mal auf die technischen Details dieser konzertierten Messaktion schauen, denn den Weg zu diesem ersten direkten Nachweis der Existenz schwarzer Löcher, den hat geebnet das Zusammenschalten von insgesamt 8 Radioteleskopen rund um den Globus. Vereinfacht gesagt entsteht dabei ein virtuelles Riesenteleskop mit einer Antennenschüssel, die 8000 Kilometer groß ist. Bei der Konzeption und beim Betrieb dieses Event Horizon Telescope, da spielte der Max-Planck-Direktor Michael Kramer eine wichtige Rolle, der heute ebenfalls in Brüssel dabei ist. Reinhard Brüning hat ihn vorab in Bonn besucht und gefragt, was ihm durch den Kopf ging, als er die ersten Bilder gesehen hat.
Das war eine gute Stimmung. Vielleicht war es am beeindruckendsten, dass es genauso aussah, wie wir es erwartet haben.
Michael Kramer vom Max-Planck-Institut für Radioastronomie in Bonn beschreibt den Moment, als er zum ersten Mal das Foto eines schwarzen Lochs gesehen hat. Geschossen hat er es selbst, gemeinsam mit Kollegen, in einer unserer Nachbargalaxien.
Zwar nicht mit optischen Augen, aber mit Radioaugen.
Wie Radioaugen? Das sind riesige schüsselförmige Antennen, die Radiowellen aus den Tiefen des Alls auffangen. Durch clevere Kombination mehrerer solcher Anlagen spürten die Radioastronomen eine flache, verwirbelte Gasschicht auf. Sie befindet sich in der Galaxie M87, rund 50 Millionen Lichtjahre von der Erde entfernt.
Diese Gasscheibe existiert, weil ein schwarzes Loch sich im Zentrum befindet, das dieses Gas langsam verschluckt. Und dieses heiße Gas, das sich da auf einer dieser Kreisbahn um das schwarze Loch bewegt, ist jetzt sichtbar auf einem Bild, wenn man genügend große Auflösung hat.
Auswirkungen dieser kreisenden Gasscheibe im Zentrum von M87 haben Astronomen schon vor 100 Jahren entdeckt. Einen bemerkenswerten, geradlinigen Materiestrahl, genau senkrecht dazu. Später wurde ihnen klar, dass ein schwarzes Loch die Ursache für diesen sogenannten Jet sein muss. Dieses schwarze Loch direkt beobachten zu können, blieb aber lange ein Wunschtraum. Anfang der 2000er Jahre schlug Michael Kramers Kollege Heino Falke, der damals ebenfalls am Max-Planck-Institut für Radioastronomie in Bonn forschte, vor, nach dem Schatten des schwarzen Lochs inmitten der leuchtenden Gasscheibe Ausschau zu halten.
Wenn man dann ausrechnet, welche Genauigkeiten man braucht und welche Genauigkeiten vor gut 20 Jahren, als er das Experiment vorgeschlagen hat, existierten, war klar, dass das Ganze noch nicht technologisch möglich war.
Aber das hat sich geändert, denn die Radioastronomen können ihre großen Teleskope rund um den Globus inzwischen zusammenschalten, um kollektiv ins All zu lauschen. Und zwar mit viel höherer Auflösung, als eine einzelne Antenne liefern könnte. Im Jahr 2017 starteten sie mit dem Projekt Event Horizon Telescope eine konzertierte Messaktion, an der neben dem APEX und dem ALMA-Teleskop in Chile unter anderem auch ein Radioteleskop am Südpol beteiligt war.
Wir bewegen uns also an der Grenze des technisch Machbaren. Wir haben einen Plan, Beobachtungsplan und alle Teleskope in der Welt wie so ein riesiges Ballett, die an dem Ballett teilnehmen, schauen zur selben Zeitpunkt immer auf dieselbe Quelle. Wechseln die Quelle zu einem vorgegebenen Plan und schreiben ihre Daten auf Festplatte. Diese Festplatten werden dann um die Welt geschickt und werden im Laufe in 2 Zentren auf. Zum einen in Haystack in den USA und zum anderen hier in Bonn in unserem Institut.
Die beiden Gruppen bekommen dieselben Daten, werten sie aber streng getrennt voneinander aus, mit unterschiedlichen Methoden, um Fehler zu vermeiden.
Es war wichtig, dass die Leute jetzt nicht einfach das kopieren, was die anderen Teams machen, sondern wir wollten völlig unabhängige Auswertemethoden haben.
Die Bilder, die beide Arbeitsgruppen am Ende berechnet haben, sehen sich erstaunlich ähnlich. Ein Fehler bei der Auswertung ist deshalb unwahrscheinlich. Für Michael Kramer, der maßgeblich am Aufbau des Radioteleskopverbunds beteiligt war, sind die Aufnahmen des Schwarzen Lochs in der Galaxie M87 ein Meilenstein der Astronomie und ein Erfolg, zu dem viele beigetragen haben.
Es sind ja nicht nur die Teleskope, die wir für ein solches Experiment brauchen. Wir müssen Leute haben, die die Beobachtungen machen. Wir brauchen Leute, die die Instrumente entwickeln. Wir brauchen Leute, die theoretischen Arbeiten paralleler zu machen. Wir brauchen Leute, die Daten auswerten. Wir brauchen Leute, die die Daten mit den entsprechenden Modellen vergleichen. Wir brauchen Leute, die dann entsprechend auch die Interpretation dieser Vergleiche halt durchführen. Und das braucht sozusagen eine ganze Armee von erfahrenen wie auch jungen Leuten.
Die spektakulären Schnappschüsse vom gasverzehrenden Schwarzen Loch, die jetzt veröffentlicht wurden, stammen von den Messkampagnen in den Jahren 2017 und 2018. Die Messungen gehen aber weiter, denn die Forscher wollen ihre Bilder noch verfeinern und haben bereits andere schwarze Löcher im Visier.
Ein weiteres Objekt, das die Forscher aktuell im Visier haben, heißt Sagittarius A. Das ist das schwarze Loch im Zentrum der Milchstraße. Das hat rund 4 Millionen Mal die Masse der Sonne und ist nur 26.000 Lichtjahre von der Erde entfernt. Frage an Dirk Lorenzen, der uns aus Brüssel zugeschaltet ist. Sagittarius A liegt uns 1000 Mal näher als das schwarze Loch in der Galaxie M87. Warum gibt's denn von Sagittarius A noch keine Aufnahmen? Das wäre doch näherliegender.
Das ist näherliegender, aber es ist auch 1000 Mal kleiner als dieses schwarze Loch, was man jetzt beobachtet hat. Das heißt, am Himmel erscheinen die beide wirklich gleich groß. Und dann hat Sagittarius A-Stern eben ein paar Probleme, rotiert vermutlich ein bisschen schneller. Es ist ein bisschen schwieriger, da ein scharfes Bild zu machen. Und deswegen hat man das zwar beobachtet, hat sich jetzt bei der Auswertung aber erst einmal auf M87 gestürzt. Und Bilder oder ein Ahnen dieses Schattens des schwarzen Lochs im Zentrum unserer Milchstraße, damit kann man dann so irgendwann im Laufe des Sommers vielleicht rechnen. Also die Wissenschaftler sitzen da dran.
Jetzt haben wir eben den Max-Planck-Forscher Michael Kramer im Beitrag gehört. Er sagte, dieses supermassive schwarze Loch in der Galaxie M87, das sah wirklich genauso aus, wie wir das erwartet haben. Was verrät das über den Stand der Physik? Also wissen die Theoretiker wirklich so genau Bescheid, wie so ein schwarzes Loch funktioniert, dass sie da so exakte Prognosen machen können?
Es ist, zeigt zumindest, es gibt immer noch keinen Widerspruch zur Relativitätstheorie. Das ist auf der einen Seite schön, auf der anderen Seite eigentlich aber enttäuschend. Die Forscher würden ja viel lieber was finden, was mal der Einsteinschen Vorhersage widerspricht. Denn dann hätte man endlich eine Art, wie man da herauskommt. Es gibt ja ein bisschen in der Physik dieses Dilemma, dass die Theorie fürs ganz Kleine, die Quantentheorie, der Theorie fürs ganz Große, der Relativitätstheorie widerspricht. Das heißt, die beiden passen nicht zusammen. An einem schwarzen Loch müssen sie aber irgendwie beide funktionieren. Das heißt, man muss irgendetwas Gemeinsames daraus entwickeln. Und das steckt ja letztlich auch dahinter, dass man das mit so Beobachtungen vom schwarzen Loch lernen will oder dass man ein bisschen ahnt, in welche Richtung man das erweitern muss. Naja, bisher hat es eben ganz gut gepasst. Es ist aber nicht so, dass das jetzt ein Beweis wäre für die Relativitätstheorie. Beweise gibt es in der Naturwissenschaft ohnehin nicht. Es gibt auch noch ein paar, aber immer exotischere, in Anführung, alternative Erklärungsmethoden für dieses Ganze. Und die Forscher haben heute das erste Bild. Sie müssen jetzt ein bisschen weiterarbeiten, dass dieser Ring aus Feuer nicht so gleichmäßig ist, zeigt zum Beispiel, da muss sich etwas drehen, vielleicht nur außen dieser Ring, die Gasmassen, vielleicht aber auch das schwarze Loch oder beide. Das heißt, man hat heute angefangen damit, aber die wirkliche Erforschung von schwarzen Löchern und damit auch das tiefe Eindringen in die Relativitätstheorie mit schwarzen Löchern, das hat eigentlich gerade erst angefangen.
Infos und Einschätzungen waren das von Dirk Lorenzen live aus Brüssel. Vielen Dank. Und auf unserer Webseite deutschlandfunk.de/Forschung können Sie sich natürlich auch tatsächlich selbst ein Bild von dem schwarzen Loch in der Galaxie M87 machen.
Ausgerechnet. Algorithmen im Alltag. Folge 5: Der Virenjäger.
Am 13. Mai 2017 war ein Cyberangriff die Top-Meldung der Tagesschau. Denn tags zuvor hatte sich der Computerwurm WannaCry rasant über das Internet verbreitet und auf zigtausenden Computern wichtige Daten verschlüsselt. Wer wieder Zugang zu seinen Daten wollte, der musste den Hackern ein Lösegeld bezahlen. Die Attacke traf Krankenhäuser, Autofabriken und sogar die Anzeigetafeln der Deutschen Bahn. In unserer Sendereihe über Algorithmen im Alltag geht es heute um einen, der solche Angriffe eigentlich verhindern soll. Den Virenscanner. Piotr Heller berichtet.
Das war ein Freitag, als dieses passiert ist. Bei uns sind die Alarmglocken von den Systemen hochgegangen. Ich glaube um 14 Uhr, 15 Uhr hat es angefangen. Also da haben wir die ersten Meldungen bekommen.
Alexander Vukcevic hat die Attacke des Computerschädlings WannaCry sozusagen live miterlebt. Er leitet die Forschungsabteilung bei Avira, dem Hersteller des Virenscanners Antivir. Wie an jedem Tag lauschten seine Experten auch an jenem Freitag im Mai 2017 von der Firmenzentrale im süddeutschen Tettnang aus ins Internet. Sie beobachteten, was für Cyberangriffe gerade in aller Welt laufen. Als sie WannaCry bemerkten, wussten sie schnell, hier handelt es sich um etwas Besonderes.
Das hat sich innerhalb von einer Stunde auf Tausende von Meldungen erhöht. Es war wie ein Wasserfall im Endeffekt. Unsere Researcher haben das dann natürlich gleich in Augenschein genommen und festgestellt, komplett neuer Wurm, eine komplett neue Familie, hat man so noch nicht gesehen.
Eine schlechte Nachricht für die Experten und für alle Computerbesitzer. Denn gängige Virenscanner wie jener von Avira erkennen zunächst einmal nur Angreifer, die sie schon mal gesehen haben.
Input.
Der Virenscanner kriegt den Input von allen Dateien, die vom Anwender auf dem PC angefasst werden.
Diese Dateien gleicht der Algorithmus dann mit einer Datenbank ab, in der sozusagen die Fingerabdrücke aller bekannten Viren und Würmer gespeichert sind.
Man kann das als Fingerabdruck bezeichnen. Es ist aber kein spezifischer Fingerabdruck nur auf eine Malware-Datei, sondern es ist ein Fingerabdruck auf das Verhalten der Malware-Datei.
Denn ein Computervirus kann seinen Code und damit seine Gestalt heutzutage verändern, um sich zu verstecken. Doch egal wie gut die Tarnung ist, sein Verhalten bleibt dabei relativ gleich.
Er durchsucht die lokale Festplatte nach Daten wie Account-Details, Login-Details, versucht sich zum Beispiel ein Autostart zu kopieren, dass er halt beim nächsten Mal im Systemstart wieder gestartet wird, sendet Dateien ins Internet an irgendwelche Server.
Solche verdächtigen Aktivitäten verraten den Computervirus und der Virenscanner schlägt Alarm.
Output.
Als Antwort bekommen Sie, handelt es sich um eine regulär saubere Software oder handelt es sich um Malware und wird geblockt.
Das funktioniert aber nur mit bekannten Computerschädlingen, die bereits einen Eintrag in der Virendatenbank haben. Als sich WannaCry an diesem Freitag im Mai 2017 rasend schnell ausbreitete, war er etwas völlig Neues.
Das heißt, lokal hat das Produkt erstmal diesen Virus oder diese Malware nicht erkannt.
Doch ein moderner Virenscanner kann mehr als Dateien lokal mit einer Virendatenbank abgleichen. Wenn sein Algorithmus nicht mehr weiter weiß, holt er sich Hilfe in der Cloud.
Performance.
Wo wir auf besonders stolz sind, ist das Zusammenspiel verschiedener Technologien. Man kann nicht nur auf eine Technologie setzen, sondern man braucht dieses Zusammenspiel von verschiedenen Technologien.
Im Fall von Avira schickt der Algorithmus verdächtige Dateien, die ihm zum ersten Mal unterkommen, an einen Server.
Diese Dateien landen alle bei uns. Und nur mal eine Summe in den Raum zu schmeißen, wir reden über eine 500.000 verdächtiger Dateien, die wir am Tag bekommen.
Die kann natürlich kein Mensch alle überprüfen. Daher erledigt eine künstliche Intelligenz diese Aufgabe.
Eine KI kann natürlich viel schneller einschätzen, ob eine neue Datei, die ich vorher noch nie gesehen habe, ob es da um eine Malware handelt oder um eine saubere Datei. Da haben wir gesagt, lass uns die KI an der Stelle nutzen und lass einfach dieses ganze Set, was wir 30 Jahre gesammelt haben, von Malware-Dateien wie auch aus Clean-Dateien, lass die KI darauf berechnen und sagen, bilde dafür Clusters. Dieser Cluster ist Malware und dieser Cluster ist sauber, also clean. Und es geht so weit, dass wir über 8000 Dimensionen berechnen.
Diese künstliche Intelligenz war es, die damals WannaCry als Computerwurm enttarnte, sagt Alexander Vukcevic. Die Firma Avira konnte die Nutzer ihrer Antivirensoftware so schützen. Der Virenscanner-Algorithmus kann auch auf weitere Funktionen in der Cloud zurückgreifen, etwa auf eine sogenannte Sandbox, also einen geschützten Bereich, wo er verdächtige Dateien startet und beobachtet, was sie tun. Das alles sorgt für guten Schutz. Die wirksame Abwehr von Cyberangriffen muss aus Sicht des Experten aber schon vorher beginnen.
Systemgrenzen.
Ein Virenscanner kann nicht dafür sorgen, dass Sicherheitslücken auf dem System geschlossen werden. Da braucht es tatsächlich den Input von dem Anwender zu sagen, ich führe immer aktuelle Updates von meiner installierten Software oder von Betriebssystem durch.
Denn schließlich konnte sich auch WannaCry nur über eine Sicherheitslücke in einem veralteten Windows-System ausbreiten. Computern auf dem neuesten Stand konnte der Wurm nichts anhaben.
Ein Beitrag von Piotr Heller, der uns morgen erklären wird, wie der Datenkomprimierer MP3 funktioniert, dank dem Sie uns auch per Podcast hören können. Weiter geht's mit den Meldungen, heute von und mit Lucian Haas.
Die Universität Tübingen überprüft eine Hirnstudie mit Gelähmten. Es geht um den Verdacht auf Fehlverhalten in der Wissenschaft. Der emeritierte Hirnforscher Niels Birbaumer hatte 2017 im Fachmagazin PLOS Biology eine Studie veröffentlicht. Darin war er zu dem Ergebnis gekommen, dass auch mit vollständig gelähmten Patienten eine Kommunikation möglich ist, und zwar über eine Schnittstelle zwischen ihrem Gehirn und einem Computer. Die Schnittstelle ist eine spezielle Kopfhaube, mit der sich die Hirnaktivität messen lässt, wenn Patienten allein in Gedanken auf Fragen antworten. Laut Angaben der Universität Tübingen hatte ein Hinweisgeber vor einem Jahr Zweifel an der Studie angemeldet. Nach einer ersten Überprüfung der Vorwürfe leitete die Universitäre Kommission zur Untersuchung von Fehlverhalten in der Wissenschaft im Januar ein Verfahren ein. Wann dieses abgeschlossen wird, ist aktuell noch unklar. Nils Bierbaumer steht weiter zu seiner Untersuchung.
Eine Genschere wird zum Schredder.
Die Genschere CRISPR-Cas9 ist in der Molekularbiologie ein wichtiges Werkzeug, weil sich damit DNA-Stränge punktgenau schneiden und verändern lassen. Forscher der University of Michigan haben jetzt eine Variante des CRISPR-Systems vorgestellt, das beim Einsatz an der DNA statt dem Skalpell bildlich gesprochen die Keule schwingt. Das sogenannte Typ 1 CRISPR-Cas3 dockt auch an einem definierbaren Punkt der DNA an. Von dort aus hackt es aber gleich längere Genabschnitte in Stücke, wie ein Schredder. Im Erbgut vieler Organismen gibt es längere Abschnitte der DNA, die keine Proteinbaupläne kodieren. Diese könnte man mit Typ 1 CRISPR-Cas3 gezielt abbauen, um zu sehen, welche Folgen das hat.
Affen sind entweder gut geschmückt oder gut bestückt.
Affenmännchen konkurrieren um die Weibchen auf unterschiedliche Weise. Manche haben starke Eckzähne als Waffen, um Konkurrenten fernzuhalten. Andere schmücken sich mit Mähnen, Bärten oder besonderen Wangenwülsten, um die Weibchen für sich zu gewinnen. Zudem können auch große Hoden mit entsprechend großer Spermienproduktion den sexuellen Fortpflanzungserfolg steigern. Forscher der Universität Zürich haben derlei Sexualmerkmale von mehr als 100 Affenarten miteinander verglichen. Dabei zeigte sich ein interessanter Zusammenhang. Ein aufwendiger Schmuck korrelierte mit kleineren Hoden und geringerer Spermienproduktion. Oder anders gesagt, die auffälligsten Männchen haben die kleinsten Hoden, so die Forscher.
Braune Zwerge könnten auch Superplaneten sein.
Braune Zwerge stehen von ihrer Größe her zwischen selbstleuchtenden Sternen und Gasplaneten. Mit welchen sie stärker verwandt sind, ist bisher unklar, weil zu ihrer Entstehung noch viele Fragen offen sind. Astronomen der Universität Heidelberg sind der Antwort jetzt ein Stück näher gerückt. Sie entdeckten, dass der Stern Nu Ophiuchi in der Milchstraße von zwei braunen Zwergen umkreist wird. Beobachtungsdaten legen nahe, dass diese beiden braunen Zwerge wahrscheinlich zur gleichen Zeit wie der Stern aus einer Gas- und Staubscheibe entstanden sind. Damit wären zumindest diese braunen Zwerge nicht als gescheiterte Sterne, sondern eher als Superplaneten anzusehen.
Der Wolf ist in den Niederlanden angekommen.
Von Osteuropa her kommend breitet sich der Wolf nicht nur in Deutschland immer weiter aus. Mittlerweile soll er auch in den Niederlanden heimisch sein. Davon gehen Ökologen der Naturschutzorganisation Wolfen in Nederland auf Basis der Analyse von Wolfsspuren aus, berichtet die britische BBC. Seit 2015 wurden Wölfe immer wieder vereinzelt in den Niederlanden gesichtet. Bisher sahen Experten dahinter aber nur Stippvisiten von Tieren aus Deutschland. Neue Daten auf Basis von DNA-Analysen von Kotproben zeigen, dass sich bestimmte Wölfe mittlerweile monatelang in den Niederlanden aufhalten.
Sternzeit. 10. April. Der hohle Orionnebel. Das Sternbild Orion steht am frühen Abend am Südwesthimmel unterhalb des Mondes. Der Himmelsjäger ist mit seinen drei Gürtelsternen eine sehr markante Figur. Im Schwert des Orion zeigt schon ein Fernglas einen Nebelfleck. Dies ist die uns nächstgelegene Sternfabrik in der Milchstraße, gut 1300 Lichtjahre entfernt. Im Orionnebel sind bereits Dutzende Sterne entstanden. Die innersten Bereiche sind hinter dichtem Staub verborgen und daher nur mit Infrarotteleskopen zu beobachten. Ein Team um die Astronomin Cornelia Pabst von der Universität Leiden hat nun entdeckt, dass ein junger heißer Stern dafür sorgt, dass die Entstehung neuer Sterne bald ein Ende hat. Theta 1 Orionis C pustet so viel energiereiche Teilchen in seine Umgebung, dass er damit eine 13 Lichtjahre große Blase geschaffen hat. Dort gibt es nun kaum noch Gas, aus dem sich neue Sterne bilden können. Bisher war nur bekannt, dass Supernova-Explosionen ihre Umgebung derart in Mitleidenschaft ziehen. Dass auch junge Sterne ihre Umgebung freiräumen, ließ sich mit SOFIA beobachten, der fliegenden Sternwarte der NASA und des Deutschen Zentrums für Luft- und Raumfahrt. In einem Jumbojet ist ein Spiegelteleskop eingebaut, mit dem sich während des Fluges in mehr als 12 Kilometern Höhe das Universum im Infrarotbereich beobachten lässt. Mit SOFIAs Daten haben die Forscher eine 3D-Ansicht dieses Gebiets im Orionnebel angefertigt. Wie sich zeigt, ist das Innere dieser Sternfabrik geradezu ausgehöhlt. Die Entstehung neuer Sonnen wird bald ins Stocken geraten.
So viel für heute von Forschung aktuell. Der Internationale Währungsfonds warnt vor Verwerfungen an den Finanzmärkten. Mehr dazu in der Sendung Wirtschaft und Gesellschaft hier nach den Nachrichten. Ich danke fürs Zuhören. Am Mikrofon war Ralf Krauter.